Ja, wir sind nach etwas längerer Pause wieder mal im Johannesbrief unterwegs. Im Johannesevangelium wollte ich eher sagen, das ist ein schönes Evangelium. Und ich möchte, bevor ich zum Text komme, möchte ich etwas kurz zusammenfassen und vorstellen. Es gibt vier Evangelien und es gibt nur ein Evangelium, in dem unser Herr Jesus Christus vorgestellt wird. Und das Johannesevangelium ist im Gegensatz zu den Matthäus und Markus und Lukas Evangelium, das Evangelium, das Gott unseren Herrn als Gott darstellt oder vorstellt. Das ist ein Evangelium, an dem unser Herr Jesus Christus als Gott vorgestellt wird. Und der Text, den wir heute gemeinsam betrachten werden, ist ein Text, der am Ende von zweijährigem Dienst von Jesus Christus steht. Und dieser Text ist eigentlich so eine Spitze vor dem Eisberg. Und wenn Sie das Wort Eisberg hören, dann hören Sie auch mit, dass der Eisberg mehr ist als das, was Sie sehen. Es gibt also einen Teil, das oben ist, das sichtbar für uns Menschen ist, aber es gibt auch einen Teil, das ist eigentlich die wesentliche Masse vom Eisberg, das ist unter dem Wasser. Und in unserer Vorstellungskraft verstehen wir das, dass das oben, was wir sehen, eigentlich darauf hindeutet, dass da unten die ganze Masse eigentlich größer ist. Das ist genau hier in diesem Text so. Der Text, den wir heute betrachten, ist das obere Teil des Eisberges. Und in diesem Teil, in dem Gespräch, das ist ein Gespräch zwischen Jesus und den Juden. Und wenn ich das Wort Juden oder wenn das Johannesevangelium das Wort Juden erwähnt, meine lieben Freunde, dann ist es so, dass es sind immer die Religionsbeauftragten, die Führer, die Religionsführer, die Geistlichen gemeint. So. Und ich möchte euch ganz kurz abholen, damit Sie auch die Gelegenheit haben, den unteren Part des Eisbergs zu sehen. Das begann eigentlich schon 2 Jahre zurück. Jesus ist und auf dem Laubhüttenfest. Übrigens, alle Begebenheiten in diesem Fall sind auf dem Laubhüttenfest. Und Jesus beginnt seinen Dienst, indem er sagt, sich vorstellt. Und er stellt sich nicht mit leeren Worten vor, sondern erst einmal mit einer Tat. Und diese Tat beginnt mit einer Heilung eines Menschen, der krank am einen Teich liegt. 38 Jahre ist sein Lebenslauf, 38 Jahre ist der Mann krank, keine Hoffnung, keine Perspektive, kein Ausblick nach vorne. Und diesem Menschen begegnet Jesus und am Ende ist dieser Mensch gesund und nimmt ein ganz reguläres Leben auf. Aber immer dann, wenn es so eine Überraschung gibt im Johannesevangelium, so eine Heilung, gibt es auch anschließend eine längere Diskussion. Das ist das Typische für das Johannesevangelium. Wenn Sie Johannesevangelium lesen werden, werden Sie erstmal zum Beispiel eine Heilung am Teich Bethesda sehen, dann sehen Sie eine längere Diskussion mit den Juden, dann kommt zum Beispiel die Speisung der 5000, dann gibt es wieder eine längere Diskussion mit dem Volk, dann kommt erneut ein Wunder und dann kommt wieder eine Lehre. Und jedes Mal das Zusammenfassen in all diesen Lehren, die Jesus macht, ist folgendes. Er sagt, ich bin Gott. Und das ist für einen Menschen und Menschen damaliger Zeit wie auch heute unheimlich schwer zugänglich. Das erleben wir heute auch wie die Menschen damals. Ich möchte euch nur einen Text lesen, zusammenfassend, warum die Menschen damals das nicht so einfach fassen konnten. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, also ihre Vorstellung, ihre Gesetzesgebung, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und macht sich selbst Gott gleich. Und das ist immer wieder das, was Jesus sagt. Er stellt sich vor und sagt, ich bin Gott. Das ist für einen Menschen, der religiös ausgebildet ist, ein Menschen, der von sich behauptet, sehr viel zu wissen, unheimlich schwer plötzlich zu verstehen. Wie kann ein Mensch, ganz normaler Mensch, so wie Sie und ich, von sich behaupten, ich bin Gott? Das konnte nur einer und das bleibt auch so für immer. Nur ein Mensch konnte von sich behaupten, er ist Gott. Und das ist eigentlich der Grundinhalt aller Diskussionen, die Jesus führt. Und die Beispiele, die er dort bringt, sind die Beispiele, die den Menschen damals sehr geläufig waren. Laubhüttenfest, nur zur Erinnerung, Freunde und Geschwister, es ist so, dass ein Laubhüttenfest ist das 3 der großen Feste im Judentum und dieses Fest ist ein Fest der großen Freude und läuft über 8 Tage. Also wenn wir meinen, wir können feiern, da sind wir ganz im Schatten, sage ich euch, ja. Die haben 8 Tage gefeiert und der achte Tag, der siebte Tag und der achte Tag, das waren die Höhepunkte an diesen Festen. Und an diesen Festen war das so, dass sie sich erinnert haben an den Auszug aus Ägypten. Die waren also in Ägypten als Volk und sie hatten sich an diesen Auszug erinnert. Und Jesus hat diesen Anlass genommen, diese Erinnerung als Anlass genommen und hat gesagt, ich bin das Brot. Und als er das sagte, sagt er das eine von 7 Ich bin Worten, aber außerdem sagt er, ich bin das Brot. Nicht Mose hat euch das Brot gegeben in der Wüstenwanderung, sondern mein Vater hat euch das Brot gegeben. Also er nimmt diese Fest als Anlass und stellt sich vor. Und dann sagt er in den weiteren Text, und das ist der Text, den wir heute lesen werden, das ist das nächste Ich bin Wort. Und dieser Text wird uns eingeleitet von einer ganz grausamen Veranstaltung. Und das ist eine öffentliche Hinrichtung einer jungen Frau, die im Leben sich einen Feldtritt geleistet hat. Das kann man auch gar nicht gut reden. Aber so wie es dargeboten ist und so wie es präsentiert wurde, ist das einfach nur eine Schande von denen, die es gemacht haben. Da ist eine Frau, die hat einen Ehebruch gemacht und diese Frau wird ergriffen, nach vorne gebracht und sagt, wird von Jesus verlangt, was sagst du dazu? Mose hat gesagt, man muss solche Menschen steinigen. Was sagst du dazu? Und nun stand Jesus in der großen Herausforderung, einerseits diese falsche linke Art der Menschen zu überführen, aber andererseits, und das ist das, was sein Herz ist, Menschen zu retten. Der ist überhaupt nicht darauf aus, Menschen zu verdammen oder Menschen zu verurteilen. Sein Herz ist darauf aus, dass es sein Wesen, Menschen zu retten. Und Jesus löst diese angespannte Situation mit einem einzigen Satz, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein auf sie. Und als dann die Menschen, die Ankläger verstanden haben, dass sie alle von der gleichen Sünde getroffen sind wie die Frau, haben sie verstanden, wir sind eigentlich auch mit angeklagt und haben diesen Ring verlassen. Und Jesus sagt dann diese Frau, wo sind deine Ankläger, Frau? Da ist keiner da, so verdamme ich dich auch nie, nun geh und sündige hinfort nicht mehr. Und auf diesem Hintergrund, das ist die Geschichte, die dem Text, den wir heute betrachten werden, uns vorausgeht, das ist die Geschichte, da sagt Jesus Folgendes, und unser Text ist Kapitel 8, ab Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und das ist ein Text, der jetzt gleich ankommt, der gliedert sich, ob wir wollen oder nicht, in 5 Punkte. Da habe ich keinen Anhalt. Ich bin kein Freund von diesen 5 Punkten. Aber der Text hat 5 Themen. Und diese Themen, die drehen sich alle um einen einzigen Inhalt. Jesus ist das Licht der Welt und seine Nachfolger werden im Licht, leben im Licht. Das ist die Hoffnungsbotschaft, die dabei ist. Jesus ist das Licht der Welt. Und dann erklärt uns der Text, warum das ist. Sie müssen sich Folgendes vorstellen, wenn ich den Text gleich lesen werde, achten Sie bitte nicht nur auf den Inhalt, sondern auf den Geist, der dort herrscht. Das sind 2 Parteien. Einmal ist das Jesus und das andere Mal sind es die Juden und das Volk drumherum. Und das Volk drumherum, das heißt die Juden, die haben sich schon die Wahrheit schon vorneweg geschrieben. Das heißt, es kann nicht sein, dass dieser Gott ist. Das ist, egal was er sagt, das ist alles Lüge. Das kommt so durch. Das ist so eine harte Diskussion und Jesus erzählt ihnen von der Wahrheit, stellt sich vor und sagt, was er tut, was ihn besonders macht. Und die Menschen sagen einfach, nein, das kann so nicht sein. Also egal, was Jesus sagt, die drehen das alles um, verdrehen das in Lüge und beschuldigen ihn noch in unterschiedlichen Momenten. Und das ist der Geist, der da mitschwingt. Ja? Egal, was er sagt, und er kann nur Wahrheit sagen, meinen die, es ist falsch. Und so möchte ich den ersten Textabschnitt lesen, Kapitel 8, Vers 13 bis 20. Ich werde das in Textabschnitten lesen, damit wir das nicht auf dem Stück lesen. Kapitel 8, Vers 13 bis 20. Da brachten die Pharisäer zu ihm, die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten gerecht, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus ist dabei, die Menschen im Tempel zu lehren. Und jetzt sagt er, ich bin das Licht der Welt, weil meine Worte glaubwürdig sind. Das sagt Jesus hier. Und das ist ja nicht so einfach, so einen Menschen zu überzeugen, der wirklich stur ist. Ja? Wirklich stur ist. Wenn Sie mal so ein gutes Bild für Sturheit haben wollen, dann ist das in meinen Augen immer ein Esel. Ja? Sie können den oben mit der Peitsche schlagen, an den Ohren ziehen, der bewegt sich keinen Schritt. Das ist egal, was Sie mit ihm anstellen. Sie können hinten schieben, vorne ziehen. Wenn er will, dann steht er. Und so sind das auch in diesen Diskussionen. Das sind Menschen, die haben einfach eine feste Position eingenommen und die sind nicht bereit, das zu überdenken. Und das Tragische ist, dass das eine Position ist, die eigentlich so egozentrisch ist, dass das ihr eigenes Ego zu einer Gott-Position erhoben haben. Das heißt, ich bin Gott und das, was ich sage, ist richtig und das, was Sie sagen, ist schon mal grundsätzlich falsch. Das ist die Stellung, die die Menschen, diese Juden, ich möchte dabei, dass Sie mich richtig verstehen, wenn ich Juden sage, ist in diesem Kontext die Gelehrten des Volkes. Und diese Gelehrten des Volkes, so Pharisäer, die haben ein Problem mit Jesus, weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin nicht ein Licht der Welt. Ich bin nicht ein Lichtlein der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Also, es ist eine absolute Aussage. Ja? Es gibt keine Alternative dazu. Das ist ein großes Problem, womit die Pharisäer in diesem Fall haben. Sie haben ein Problem, Jesus zu vertrauen. Und das ist auch unsere Frage, die wir als Menschen heutiger Zeit genauso sehen. Wenn Jesus das behauptet, dann stehen wir vor der gleichen Entscheidung, was machen wir mit diesem Anspruch, das Licht der Welt zu sein? Ob wir es glauben oder nicht, da ist es. Die Frage ist nur, wie weit bin ich bereit, mich auf diesen Anspruch einzulassen? Die Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, die waren gar nicht bereit. Die werden bis zum Ende des 8. Kapitels in ihrer Position verharren. Aber Jesus sagt uns, warum wir ihm vertrauen dürfen. In Vers 14 sagt er, sein Zeugnis, das heißt sein Leben und seine Worte sind wahr. Es ist eine absolute Wahrheit. Wir werden dazu noch kommen in weiteren Texten. Er sagt, ihr mögt mich nicht, ihr hasst mich, weil ich euch die Wahrheit sage. Ihr glaubt nicht, weil ich euch die Wahrheit sage. Und das ist der Grund, warum Jesus das Licht der Welt ist und weil seine Worte glaubwürdig sind. Man kann auf diesen Worten bauen, die verändern sich nicht. Das ist keine Laune der Natur, heute so, morgen anders. Die sind belastbar, sein Zeugnis ist wahr. Und dann sagt Jesus auch ebenfalls im Vers 14, Jesus antwortet und sprach, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und das ist der Unterschied von uns allen. Wir wissen nämlich nicht, wenn wir auf diese Welt kommen. Wenn Sie heute einen natürlichen Menschen fragen, dann ist es, je nachdem, was er für eine Weltanschauung hat, werden Sie Herausforderungen haben zu sagen, woher komme ich und wohin gehe ich? In diesem Zusammenhang ist Jesus klar im Vorteil, denn er sagt, später wird das noch sehr deutlich, er wird positionieren, oben und unten, aber jetzt sagt er, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Also das ist einer, der Ahnung hat von Diesseits und von Jenseits. Und deswegen sind auch seine Worte glaubwürdig. Und dann sagt uns Jesus, warum er weiter glaubwürdig ist, in Vers 16, das ist nämlich deswegen, weil er vom Vater gesandt ist. Der tritt nicht in seiner Autorität, in seiner Macht auf, sondern er ist gesandt. Der Vater möchte, dass Jesus den Vater den Menschen vorstellt. Das ist so So genial, der Vater sagt, ich will, das werden wir gleich durch den ganzen Text im Kapitel 8 sehen, ich will, dass du ihnen erzählst, wer ich bin. Und Jesus sucht auch die Ehre des Vaters. Das sehen wir in Vers 19, da geht's los. Da fragten sie, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennt, so kenntet ihr auch meinen Vater. Also da ist eine Einheit zwischen Sohn und Vater. Und diese Menschen, die dort lebten, die hatten eine Herausforderung gehabt, mit dieser Einheit klarzukommen. Wie kann ein Mensch einen vollkommen Gott präsentieren? Und das ist genau der Punkt. Das von Gott kann nur Gott zeugen. Also wer, mal angenommen, Sie wären jetzt ein Mensch von diesen Menschen aus dem Gespräch. Wer oder was muss Ihnen einen Text sagen, damit Sie glauben? Wer hat diese Autorität, damit Sie sagen, jawohl, ich bin bereit zu glauben? Von Gott kann nur ein Gott zeugen. Und Jesus sagt, ich und der Vater, wir sprechen die gleiche Stimme. Das steht auch in eurem Gesetz, wenn es mindestens zwei sind, dann gilt das. Und das ist, die Basis für unser Leben, liebe Freunde und Geschwister. Die Worte Jesu sind belastbar für die Zeit und für die Ewigkeit. Darauf kann man Leben bauen. Darauf kann man Leben bauen. Und dann lesen wir den zweiten Text, Kapitel 8, Vers 21 bis 29. Ich möchte gleich zur Orientierung sagen, gleich kommen zwei Abschnitte, die zeigen, was passiert, wenn man nicht glaubt und was passiert, wenn man glaubt. Ja, also Jesus behauptet von sich, ich habe Worte, die sind glaubwürdig. Und jetzt kommen zwei Texte, die uns sagen, was passiert, wenn man nicht glaubt. Das ist der erste Text. Und der zweite Text, was passiert, wenn man glaubt. Abschnitt 8, Kapitel 8, 21 bis 29. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eure Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden, will er dann sich selbst töten? Da sagte, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen zuerst das, was ich euch sage. Ich habe viel von euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Jesus ist das Licht der Welt, weil er Gott ist. Und da wirst du gleich sagen, wo hast du denn das gelesen? Das zeige ich Ihnen gleich, wenn Sie sich einmal gedulden. Aber Jesus ist deswegen das Licht der Welt, weil er Gott ist. Das Problem jeden Menschen wird uns beschrieben in Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt. Das ist das Problem, das uns verbindet, liebe Freunde. Ich und Sie, wenn wir einen Mutterleib verlassen haben, dann haben wir das gleiche Problem, wir sind von dieser Welt und wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Das ist das natürliche Problem eines Menschen. Und Jesus sagt hier ganz eindeutig, dass er von oben her ist. Und das ist auch sein Ziel, dass wir bei ihm sind. Er will nicht, dass wir unten bleiben. Das hat er gar nicht vor. Und in diesem Wort unten, was zuerst eine geografische Position ausdrückt, sagt er eigentlich was ganz anderes. Unten bedeutet, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Also unten ist eigentlich einfach unten und das ist irgendwo da unten. Ja, das deutsche Wort unterhalten, was wir so gerne nutzen für eine Gemeinschaft, heißt ja nichts anderes wie unten halten. Ja, unterhalten. Also wenn er das nächste Mal sich mit jemandem unterhält, dann fragt man sich so ganz leise, wer hält in diesem Gespräch wen runter. Aber das ist die wahre Bedeutung. Und Jesus sagt hier ganz eindeutig, dass das unten haltet, bedeutet, dass ihr in der Sünde sterben werdet. Das ist leider unser Schicksal, dass die Sünde, in der wir geboren werden, uns auch im Leben nicht mehr verlässt. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, und das ist jetzt persönlich, habt ihr keine Chance. Das ist keine Kollektiventscheidung. Das kann ich nicht machen für meine Familie, so mal eben für meine Eltern, für meine Papa, Mama, für meine Frau oder meine Kinder. Das funktioniert nicht. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Ich kann auch nicht ein Kind taufen in der Hoffnung, dass ich für ihn schon alles getan habe. Nein, ich kann nur für dieses Kind beten, dass dieses Kind eines Tages zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und persönlich bei Jesus vortritt und sagt, ich habe es verstanden, ich habe ohne dich keine Chancen. Das ist eine persönliche Audienz bei Gott. Das kann man nicht in kollektiver Natur abwickeln. Und das sagt Jesus hier, achten Sie mal ganz genau im Vers 24, darum sage ich euch, darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und dieses Wort, ich es bin, das kommt noch mal zweimal vor, am Ende unseres Textes und dann ganz am Ende des Kapitels. Und das Ich bin, das ist der Name unseres Gottes Jahwe. Das ist in Deutschen, überliest man das so schnell mal und ist mal drüber hindurch. Ja? Am Ende, im Vers 58, wird es ein deutlich, ehe Abraham wurde, bin ich. Jeder, der Deutsch studiert hat, also ich habe es nicht studiert oder gelernt in der Schule, ja, ich habe das nachher gelernt, so Learning by Doing, der muss verstehen, dass der Satz eigentlich anders läuten muss. Der muss heißen, ehe Abraham wurde, war ich. Aber die Bibel sagt, bin ich. Und das bedeutet, dass Gott sich mit seinem wahren Namen vorstellt, der ewig Seiende. Ja, der ewig Seiende verändert sich nicht. Und Jesus nimmt sich hier den Anspruch, Gott zu sein. Also wenn Sie irgendwann mal mit einem Menschen sich unterhalten, der sagt, Jesus hat nie für sich den Anspruch genommen, Gott zu sein, der täuscht sich. Gott, der Vater, hat den Anspruch zugemessen und er selbst hat sich den Anspruch genommen. Er ist Gott. Und das ist das Entscheidende, was zwischen Leben und Tod entscheidet, indem wir sagen, ich vertraue dir oder ich vertraue dir eben nicht. Und ihr sagt, wenn er nicht glaubt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das gilt für sie genauso wie für mich. Und dann sagt Jesus in Vers 29, und das ist das was wirklich auszeigt in Praxis, dass er Gott ist, dann sagt uns der Vers 29, er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Jesus tut alle Zeit, was Gott gefällt, ist 1:1. Ja? Kennen Sie das, wenn Sie so eine Scheibe haben, irgendwo an einem Fenster, das sich nicht öffnen lässt? Und von da hinten ist das unheimlich hoch, man kommt also mit der Leiter kaum dran. Ja, da habe ich jetzt ein paar Tricks gefunden, wie man das macht. Man macht einen Magneten dran und einen Wischmopp an seiner Seite und dann ist man hinten, also im Raum und da kann man mit dem Wischmopp, mit dem Magnet bewegen und der Wischmopp macht draußen für Sie die Arbeit. Kennen Sie das? Ja? Das gibt so Spiele. Also als ich klein war, hatten wir so ein Hockeyspiel. Ja, da war unten so ein Magnet und diese Scheibe, die aus Metall war, die war vom Magneten ungehalten. Und man konnte dann diesen Magneten drehen und wenden und die Scheibe auf dem Feld, die bewegt sich mit. Ich war so begeistert von solchen Spielen, ja. Aber das ist genau das, was Jesus hier sagt. Ich mache allerzeit das, was der Vater will. Ich kann nichts anderes machen. Alles, was ich mache, das gefällt ihm. Ich glaube, da würde manch so eine Ehefrau das gerne hören wollen, ne? Ist leider nicht unsere Realität. Ja? Aber Jesus konnte das sagen. Und dann kommt der dritte Punkt, der dritte Text, wo Jesus sagt, Jesus ist das Licht der Welt, weil sein Wort frei macht. Und das ist das Schönste, das ist die gute Botschaft. Schauen Sie mal, ab Vers 30 bis 36, als er das sagte, glaubten sie viele an ihm. Da sprachen nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Also das sind Menschen, die dem der Wahrheit geglaubt haben. Es gibt nicht nur Menschen, die einfach nur stur sind. Es gibt Menschen, die sich auf ihn einlassen. Und da sprach Jesus zu diesen Juden, die an ihn geglaubt haben, wenn ihr bleiben werdet an mein Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da sprachen sie zu ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemands Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei sein werden? Jesus antwortet ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Glaube entsteht dann, wenn Jesus spricht. Sie können keinen Glauben bauen, wenn ein Mensch spricht. Das funktioniert nicht. Glaube entsteht immer dann, wenn Gott spricht. Deswegen jedes Zeit, wenn Sie die Bibel aufschlagen, bindet sich der Geist Gottes an diese Buchstaben. Das ist so schön. Der Geist Gottes bindet sich an diese Buchstaben. Deswegen entsteht auch Glaube, weil Jesus spricht. Und er spricht über die Zeiten hinaus. Sein Wort wie damals auch heute, das ist ewig. Das hat keinen Altersunterschied. Und dieses Wort entwickelt Glaube. An Worten Jesu bleiben bedeutet Jünger sein. Worte Jesu helfen, die Wahrheit zu erkennen. Und diese Wahrheit macht uns frei. Ja, wovon macht sie uns denn frei? Das haben sie auch so gedacht. Nur die haben gesagt, wir waren doch niemals Knechte. Wovon sollen wir frei sein? Das ist manchmal so, dass wir je älter werden, umso mehr vergessen wir. Dieses Volk war in Ägypten zum Beispiel. Dieses Volk war in Babylon in der Gefangenschaft und in dem Augenblick, wo das Gespräch geführt wird, sind sie in der Gefangenschaft in Rom. Das sind Menschen, die scheinbar komplett ignorieren die Wahrheit, die Realität. Komplette Ignoranz der Realität. Da können sie sagen, was sie wollen. Da kommt nie was an. Und diese Sünde, die verknechtet so, die verunstaltet den Menschen dermaßen, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo ein und aus ist. Ja, aus dieser Knechtschaft, sagt Jesus in Vers 34, will ich euch frei machen. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist Sündeknecht. Und ich möchte euch von dieser sündigen Natur, die jeder Mensch mitbekommt, wenn er diese Welt betritt, frei machen. Das ist der Anspruch der Sünde, geht verloren. Jetzt muss ich das ganz kurz erklären. Das heißt nicht, dass Christen nicht mehr sündigen. Oh doch, leider ist das auch die Realität. Oh doch. Und wir dürfen nicht so tun, als ob wir jetzt heilig sind. Wir sind heilig, weil er uns heilig gemacht hat. Aber wir können leider nicht so sagen, wir tun alle Zeit das, was er will. Nur mit einem Unterschied, die Sünde, die von Grund auf uns begleitet, die hat keinen Anspruch mehr an uns. Sie kann uns nicht mehr zwingen zu etwas, sondern wir entscheiden uns selber dazu. Ja? Und das ist entscheidend. Jesus macht frei vom Anspruch dieser Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt aber ewig. Und da sehen wir zum Beispiel am besten am Bild von der Ehebrecherin. Sie wurde hingefragt, sie ist nämlich immer freiwillig gekommen. Sie wurde hingebracht. Und da sehen wir, was passiert, wenn Menschen zu Jesus kommen. Er vergibt. Er vergibt. Das ist sein Lieblingshandwerk. Vergeben. Jesus vergibt, Geschwister. Wisst ihr, ich hatte mein Vater hat mal so eine Idee gehabt. Er sagte, ich will, dass du mal mit Fotografie probierst. Das ist schon lange her. Das ist noch drüben in Kasachstan. Und da hat er so einen guten Kumpel gehabt, dann der Freund, der war Fotograf, ganz bekannt. Da sollte ich mal mit ihm ein paar Erfahrungen sammeln. Und da hat er mir gesagt, hat er mir erzählt, wie das funktioniert. Es gab so Filme, also könnt ihr damit was anfangen? Also ich glaube, dass die Hälfte dieser Halle überhaupt nicht weiß, was Filme sind in dem Sinne, sondern nicht die Filme, die man bei YouTube und Netflix und so, wisst ihr was, die Filme, die man so ausrollen kann mit 24 oder 36 Plätzchen. Also, und diese Filme, wenn man ein Foto abgelichtet hat, dann war da Information drauf. Und ich wollte einfach nicht glauben, dass wenn man das ans Licht macht, da schaffe ich doch irgendwas zu sehen. Ich habe das natürlich bei dem Meister probiert und dann negative rausgezogen, um zu gucken, was drauf ist. Und an dem Augenblick ist meine Blitzkarriere als Fotograf natürlich zu Ende gegangen. Denn ich habe nichts gesehen. Aber das ist genau der Punkt, Freunde. Immer dann, wenn wir unser Negativ ablichten vor Jesus, wenn dieses Licht, das Herr, er sagte, ich bin das Licht der Welt, wenn dieses Licht der Welt in mein Leben, in mein Herz, in mein Wesen hineinkommt, dann lichte ich mein Negativ ab, da ist nichts mehr drauf. Meine Sünde, mein Wesen ist vergangen, das Licht Gottes ist hineingeschienen und ich bin sauber. Da können Sie nicht mehr, Sie können probieren, mal mit so einem Film dann wieder ganz normal herzustellen, das funktioniert nicht, das ist alles sauber, da ist nichts drauf. Und genau das passiert auch bei uns. Wenn wir unser Negativ zu Gott bringen, dann macht Jesus mit seinem Licht, dass das Negative verschwindet. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Wir sind alle gleich. Und wir haben gleiche Schicksale und wir brauchen gleiche Erlösung. Wir haben das gleiche Problem, Freunde. Und das macht Jesus. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und es gibt keine Alternative dazu. Es ist alternativlos. Ich meine, haben Sie schon mal Gedanken gemacht, wenn Sie mal in Ihrem Zimmer sind und es ist dunkel, ja? Licht anzuschalten oder nach Alternativen zu suchen? Nee, heute mache ich kein Licht an. Was könnte noch was anderes sein? Das machen Sie doch nie, ne? Sie machen Licht an und gehen durchs Zimmer durch, wo Sie hin möchten. Aber bei Jesus ist genau das Gleiche. Unser Leben ist nicht so, dass es hier dunkel, hell, sondern es ist auf der ganzen Strecke dunkel wie das Zimmer. Und deswegen braucht das ganze Zimmer auch Licht. Und das sagt Jesus hier, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist das, was wir brauchen. Ich brauche das. Auch als Christen brauchen wir Vergebung, wir brauchen dieses Freimachen von Jesus. Ja, jetzt lesen wir den Vers 37 bis 46. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber er sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Das sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren. Ist Hinweis, dass womöglich Jesus unehelich geboren worden ist. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr meine Worte nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus den eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das ist das, der vierte, Jesus ist das Licht der Welt, weil er die Wahrheit sagt. Er sagt die Wahrheit. Unser Problem ist, dass wir die Wahrheit Gottes in uns keinen Platz findet. Wir suchen, wie das steht im Vers 40, Jesus zu töten, weil er uns die Wahrheit sagt. Das ist unglaublich, nicht wahr? Die Wahrheit ist: Mensch, du hast ein Problem mit deinem Negativ. Und wer das jetzt heute noch sagt, das ist ein Frieden, also der stört den Frieden, das geht nicht. Und da sagt Jesus: Warum versteht ihr mich nicht? Ja, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Warum können wir Jesu Worte nicht hören? Ja, weil Menschen nach den Gelüsten des Teufels leben wollen. Da sagt die Bibel hier, die wollen das so. Da ist ihre Wille, das ist mein Wille. Wenn ich Jesu Worte nicht hören will, dann will ich was anders. Das hat nichts mit Fähigkeiten zu tun. Sie müssen nicht Akademiker werden, um Gott zu verstehen. Entscheidung ist nicht in ihrem Verstand, Entscheidung ist in ihrem Willen. Die Basis der Kommunikation bei Jesus ist Wahrheit. Jesus sagt, wir können nicht auf einen Nenner kommen, weil ich die Wahrheit sage und ihr die Lüge. Das ist das Problem in unserer Kommunikation. Ihr habt einen ganz anderen Vater. Und dieser Vater, der Teufel, der hat Lüge als Ausgangsgröße für alle Kommunikation, die bis heute geht. Ich bin derjenige, der die Wahrheit bringt. Und die Basis der Kommunikation, die Jesus macht, ist Wahrheit. Wissen Sie, was heute die Basis ist der Kommunikation? Wie kommunizieren heute die Menschen? Wissen Sie das? Was ist heute die Basis der Kommunikation? Das können Sie jetzt in Verein oder Schule oder Politik, egal wo Sie, nehmen Sie ein Beispiel, führen Sie es vor geistlichen Augen. Was ist heute die Basis der Kommunikation? Das ist ganz einfach. Das ist die Freundlichkeit. Ich darf bloß nicht sagen, dass jemand aufregt. Bloß nichts. Ja? Und wir sagen auch Dinge, wo nichts schön ist, sagen wir: Mensch, hast du toll gemacht. Die Basis der Kommunikation heute ist die Freundlichkeit. Und diese Freundlichkeit zwingt uns manchmal dazu, dass wir auch nicht mehr die Wahrheit sagen. Das ist das Problem. Und Jesus sagt: Ich sage euch die Wahrheit. Wisst ihr, das Problem ist folgendes, dass der erste Mensch, der Lüge geglaubt hat, Satan hat gesagt zu den Adam und Eva, wenn er das ist, Gott weiß, werdet ihr sein wie er. Ihr werdet verstehen, was böse und gut ist. Und glaubt ihr, dass Adam und Eva einfach mal gesagt haben, da müssen wir erstmal wissenschaftliche Fakten haben. Also solange du nicht wissenschaftliche Arbeiten gibst, glaube ich dir kein Wort. Das haben die nicht gesagt, meine Lieben. Die haben ihm geglaubt. Bedingungslos geglaubt. Die haben auch nicht mal hinterfragt. Ja, also ich bin ja so einer, der immer gerne hinterfragt. Macht mir sehr unbeliebt dadurch. Ne? Aber die haben es nicht hinterfragt. Die haben einfach genommen. Das passiert im Garten Eden. Und jetzt kommt Jesus und sagt genauso, so bedingungslos, wie ihr aus dem Garten Eden, aus meiner Gegenwart verschwunden seid, so bedingungslos erwarte ich, dass ihr Gott glaubt, der die Wahrheit sagt und mir vertraut. So bedingungslos, wie ihr gegangen seid, so erwarte ich, dass man bedingungslos kommt. Bedingungslos, da muss nichts erfüllt werden. Wir haben den Teufel geglaubt, bedingungslos. Und jetzt sagt Gott, jetzt, wenn er mir glaubt, habt ihr das Leben. Das ist alles. Das ist fair. Das ist fair. In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 4, als Johannes das Evangelium einleitet, schreibt er folgendes, Kapitel 1, Vers 4, da steht folgender Text. In ihm, also in Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dieses Licht sagt heute zu uns, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr wandeln in Dunkelheit. Und jetzt kommen wir zum Schluss, warum ich diesen stressigen Ansatz gewählt habe, ist deswegen, weil das ist ein Gespräch, das kann man nicht unterbinden. Das Gespräch geht weiter und findet jetzt in diesem letzten Abschnitt eigentlich den Höhepunkt. Und dann kommt eine ganz andere Thematik im Johannesevangelium. Der Text ist etwas länger, aber ich werde ihn ganz gut zusammenfassen. 46 bis 59, wer von euch kann mir eine Sünde zeigen? Also das ist Autorität, nicht wahr? Wer ist da jemand da, der sagen kann, er hat gesündigt? Da ist keiner, der da konnte. Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Da antwortete die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist. Ist erneut eine Beleidigung, weil Samariter waren kein reines Volk. Und einen bösen Geist hast, Jesus antwortete, ich habe keinen bösen Geist, sondern ich ehre meinen Vater, aber ihr nehmt mir die Ehre. Ich suche nicht meine Ehre, es ist aber einer, der diese sucht und errichtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist und die Propheten sind gestorben? Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortet, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, es ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn, so würde ich eine Lüge. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Wow, das muss man sich trauen. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie die Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Die Geschichte endet damit, dass Menschen die Wahrheit nicht mehr aushalten und Steine nehmen und nach Jesus werfen. Geschwister, immer dann, wenn wir mit der Wahrheit ankommen, egal welchen Thematiken, ist das Endspiel. Die Wahrheit ist nie gewollt. Jesus ist das Licht der Welt, weil er der Vater, weil er den Vater kennt. Und woran erkennt man, dass Jesus den Vater kennt? Schauen Sie mal in Vers 46. Kein Vorwurf durch Sünde möglich. Ich mache alle Zeit, was er will. Er könnte mir nicht mit einer Sünde überfallen. Oder Vers 49, Jesus ehrt den Vater, Jesus sucht seine Ehre. Die Worte Jesu haben Gewicht und Wirkung. Das, was er sagt, das gilt. Und dann sagt er in Vers 54, der Vater ehrt den Sohn. Also es geht auch andersrum, rückwärts. Und Vers 55, Jesus kennt den Vater und hält seine Worte. Wisst ihr, Gott hat sich in ein, als, kam als, als Mensch zu dieser, in, auf diese Erde, um uns zu begegnen. Denn wie anders hätten wir ihm begegnen können? Wenn er in seine Herrlichkeit kommt, dann zerschmelzen die Elemente dieser Erde. Wie möchten wir Gott begegnen, wenn Gott uns nicht als Mensch begegnet? Wenn er kommt in seiner Herrlichkeit, dann wird die Elemente dieser Erde werden zerschmelzen, da wird nichts mehr überbleiben. Und das ist das, was Gott weiß, deswegen kommt er in seinem Sohn. Und er sagte diesen Menschen, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist unser Gott, der ist ewig. Und Jesus beansprucht auch von sich aus, ewig zu sein. Er war präexistent. Davor, vor jeder Schöpfung war er schon da. Jesus ist das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Das ist eine universale Aussage. Diese Aussage gilt für die ganze Welt. Für Sie, für mich, sein Wesen und sein Werk gelten der ganze Welt. Schließt jeden ein und niemanden aus. Aber das ist auch zugleich persönlich. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir sind ganz von Jesus abhängig. Und ich wünsche Ihnen, dass wir das verstehen. Jesus ist mein Schicksal. Ob jetzt oder später, er ist mein Schicksal. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es gibt keine Alternativen. Und das wünsche ich Ihnen. Die Menschen haben hier das 57 Verse lang abgestritten. Über 2 Jahre macht Jesus hier einen Dienst und sagt, ich bin Gott und außer mir ist keiner. Und sie sagen, du bist ein Samariter, du hast einen bösen Geist und so weiter. Ich wünsche Ihnen, dass wir besser reagieren. Wir wollen beten und Jesus in unser Leben einladen. Ganz bewusst sagen, hey, ich brauche dich. Ich brauche ihn. Ich kann dich ohne ihn. Ich bin von unten her, ich brauche seine Vergebung, ich brauche Heil. Und das ist ein Segen, wenn wir das begreifen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Gott sie frei macht und mit seinem göttlichen Licht segnet für ihr Leben. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir stehen vor dir und sagen dir von ganzem Herzen Danke, dass du in deinem Sohn uns besucht hast. Du hast uns nicht alleine gelassen. Du weißt, was für ein Gebilde wir sind. Du weißt, dass wir ohne dich vergehen würden und du weißt, dass wir Vergebung und Befreiung brauchen. Und danke, dass das nicht nur ein Wissen geblieben ist, sondern du bist, Herr Jesus, gekommen auf diese Erde, um mich persönlich zu suchen, zu finden und selig zu machen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du diese Strecke genommen hast. Du hast die Herrlichkeit deines Vaters verlassen. Du hast dich dem gedemütigt und kein Herrscher dieser Welt wäre auf diese Idee gekommen, der Schöpfung zu dienen, sondern du bist derjenige, der sich erniedrigt hat und bis zum Tod am Kreuz. Und ich wünsche mir, dass wir spätestens dort erkennen, dass es keine Alternative ist für mich. Es gibt keine Alternative, Herr Jesus, als du allein. Wir wollen dir das sagen, wir wollen sagen, dass wir dich lieb haben, dass wir dich brauchen. Wir wollen sagen, dass du Gott bist und dass wir das, ich persönlich das glaube. Wir wollen dir sagen, Herr, dass wir dein Licht brauchen. Und du sagst uns in deinem Wort, dass du das Versprechen, wer dir nachfolgt, der wird leben. Ins Leben zu kommen heißt nicht, Leben zu haben. Und wir beten, Herr, dass dieses Leben von dir, dass dieses Leben uns verändert. Darum bitten wir dich, Vater, dass dein Licht in unserem Leben Ordnung schafft, dass dein Licht in unserem Leben uns verändert. Und zwar, dass wir so fühlen wie du, so denken wie du, so reden wie du, dass wir Menschen lieben und nicht hassen. Danke, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast und deine Liebe ist, obwohl wir dich so hart angefahren haben, obwohl wir dich in Frage gestellt haben, obwohl wir dich beleidigt haben, bist du geduldig geblieben und bist deinem Werk treu geblieben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du hättest 1000 Engel rufen können, die dich vom Kreuz abgehoben hätten und dich verherrlicht hätten. Aber du hast das nicht getan, sondern du bist treu dort geblieben. Dafür wollen wir dir danken. Amen.